Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und heute am Stammtisch mit mir sind Sandra Hohendahl, hallo. Ebenfalls von Reformiert. Herzlich willkommen, Sandra.
Danke.
Und Gast bei uns ist der Andreas Käser. Er ist Seelsorger bei der Sozialwerk Pfarrer Sieber.
Genau, freue mich, hier zu sein.
Habe ich etwas falsch gesagt? Sozialwerk Pfarrer Sieber ist korrekt.
Aber es ist jetzt ja
beim Sozialwerk, stimmt. Das ist Singular, das ist wichtig. Haben wir das noch abgehakt? Ihr seid ein Werk, genau.
Aha, das ist der Friederike sehr wichtig, glaube ich, gell?
Genau.
Du sagst dem, oder?
Genau, nein, das ist ja wichtig.
Ich weiß das ist
lustigerweise
von ihm.
Dass man sagt,
ich sage das immer. Mal so falsch geschrieben, ja. In
das ist immer so, wenn man andere korrigiert, fällt einem das irgendwann auf die Füße. Also, herzlich willkommen. Wir sind aber nicht aus grammatikalischen Gründen reden wir heute, sondern Anlass ist eigentlich eine Reportage, die du gemacht hast, Sandra, zu der Bäckeranlage hier in Zürich, wo man so in den Medien hat können lesen, das ist am Rand zu einer offenen Drogenszene. Und du hast ja, Sandra, häufig greifst du so Themen auf bei uns. Hast ja schon mehrere Mal über Sozialwerk Pfarrer Sieber geschrieben. Mhm. Was interessiert dich an diesen Themen, bevor wir dann auf Becki spezifisch zu reden kommen?
Also ganz grundsätzlich finde ich es einfach sehr wichtig, dass man das Problem nicht einfach irgendwie marginalisiert, nur weil es vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar war lang. Es ist mir wichtig, dass das immer wieder irgendwo in den Fokus rückt und auch irgendwie die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, dass wir irgendwie da dranbleiben und auch wirklich hinschauen. Und ich glaube, die Bäckeranlage ist jetzt da wirklich ein Beispiel dafür. Da bahnt sich etwas an, wo wir eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist ein Thema, das uns alle interessieren muss. Es ist nicht einfach irgendwie ein Phänomen, das irgendwo am Rand stattfindet, sondern es geht uns alle an. Und darum, finde ich, ist es auch meine Aufgabe als Journalistin, dort immer wieder eine Präsenz zu markieren.
Andreas, wie ist deine Einschätzung? Also eben, wir sind aus der Zeit raus, wo Blattspitz und Lette die grossen Schlagzeilen machen. Wie akut ist das Drogenproblem in Zürich?
Ja, es ist immer präsent bei uns, natürlich. Und da hat man jetzt nochmal neu gemerkt, auch der Bäckeranlage, wie schnell also es kann gehen, dass sich eine Szenenbildung gibt, wie die Leute einfach da sind. Und nur durch das, dass man nicht über sie redet oder sie nicht so präsent gewesen sind in der Allgemeinheit, sind die Menschen, die betroffen gewesen sind, auch gleich rum gewesen. Und für uns ist es eigentlich immer akut, ja. Es geht um Menschen, um den einzelnen Menschen, der in der Not ist. Oder?
Und wenn wir jetzt über die Bäckeranlage reden, dann ist das ja ein Ort, wo ich jetzt Zürich lange eigentlich geschätzt habe, weil ich das Gefühl hatte, das war ein Ort, wo viele sehr unterschiedliche Menschen Platz haben. Mhm. Also es hat so eine Alkoholiker-Szene gegeben. Also ich habe das gesehen, dass ja von außen nicht, welche Drogen da im Spiel sind. Aber es hat so eine Szene gegeben. Es hat zugleich, eine Kita, oder? Es hat das Quartierzentrum. Es ist ein lebendiger Park. Und ich habe das eigentlich gerade darum auf eine Art noch schön gefunden, dass eben die sogenannten Randständigen nicht am Rand sind, sondern noch immer den Ort haben. Und ich so eine durchaus eine Atmosphäre gefunden habe, wo man Rücksicht nimmt aufeinander und einander Platz lässt. Aber es scheint sich ja etwas verändert zu haben. Also das Gleichgewicht ist irgendwie ein bisschen ist sehr labil natürlich, aber da scheint etwas aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Was ist aus dem Gleichgewicht geraten?
Ja, das ist schön gesagt. Es ist ein wunderschöner Platz. Und es sind sich schon immer ganz unterschiedliche Leute die dort auch getroffen, die auch einen Suchthintergrund haben. Und trotzdem hat man es geschafft, dass oder die Leute, die dort sich treffen, dass das wie immer wieder selbst reguliert hat. Oder? Es sind ja nicht immer alle gleich, in einem gleichen Mass. Sagen wir ein bisschen, weiß nicht, ob es ganz korrekt ist politisch, aber es sind immer alle gleich verladen oder gleich zugetrönt. Und so ist die Gruppe oder auch die Alkoholiker, die du genannt hast, auch dort, und die haben füreinander geschaut. Da ist einer vielleicht mal mehr gefrustet oder hat irgendwie einen Absturz. Und ein anderer hat geschaut, dass es nicht ausartet. Und die haben einander gekannt. Und das ist eigentlich, finde ich, etwas Wunderschönes, wenn die Leute selber auch für ihre Gruppe, wo sie drinnen sind, auch wenn es jetzt eine Gruppe ist, die konsumiert, einfach schaut für sich. Und wenn dann natürlich andere kommen, die den Platz auch schön finden, mit anderen Drogen, die vielleicht aggressiver macht, dann, ja, dann kann es kippen. Das haben wir ja jetzt gerade mit dem Beispiel, du gesagt hast, also gemerkt, oder? Der Crack-Konsum, wo ja, die angestammte Gruppe von Leuten sich dann auch ein bisschen daran gestört hat. So habe ich mit ihnen, ich mit ihnen im Gespräch gewesen, wo dann gemerkt haben, oh, wenn das losgeht, wenn der Stoff rum ist und das Reissen, und dann ist die Atmosphäre gar nicht mehr schön. Dann hast du Angst und dann weiss man wieder nicht mehr, ja, wie soll man sich regulieren in den Gruppen auch. Darf man etwas sagen, tue ich mich selber gefördert und dann kippt es, oder?
Du hast jetzt Crack angesprochen, du hast zu dem recherchiert, Sandra. Mhm. Was verändert Crack oder was ist das überhaupt?
Also was ich jetzt einfach so gelesen habe, ist, dass das wirklich sehr aggressiv macht. Und ich glaube, das ist eigentlich das grosse Problem, wo auch jetzt irgendwie die Harmonie, die du vorhin beschrieben hast, wenn man es so nennen kann, irgendwo auch massiv gestört wird durch das, oder? Weil irgendwie die Crack-Konsumenten, die sind für eine kurze Zeit heim und brauchen dann sofort wieder irgendwie eine neue Dosis, und das macht sie halt einfach, sie sind extrem kribbelig und zum Teil eben auch dann bis hin zu doch sehr aggressiv, das habe ich mir auch so sagen lassen. Und ich glaube, die fallen durch das einfach auch sehr auf. Und ich glaube, das Problem ist ja auch, dass die eine städtische Anlaufstelle geschlossen worden ist, wo, glaube ich, im Kasernenareal sich befunden hat. Mhm. Und durch das sind die Leute jetzt einfach auch mehr sichtbar in der Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, sind ein paar Dutzende schlussendlich. Aber die haben einfach irgendwie dazu geführt, dass die Stimmung irgendwie wie gekippt ist. Und tatsächlich, als ich jetzt dort war, ist mir das auch nicht so aufgefallen auf den ersten Blick. Nicht. Ich war dort im Quartierkaffee mit euch und es war ein Morgen, ein schöner Tag im September. Irgendwie, es hat alles eigentlich recht relaxed gewirkt, und es hat viele Leute gehabt, die mit dem Hund spazieren sind. Es hat Kinder gehabt, die gespielt haben. Es hat nichts auf das jetzt hingedeutet, was man so in den Medien können lesen konnte. Und dann, so ein bisschen mit der Zeit, wir haben vielleicht eine Stunde geredet, habe ich schon realisiert, es ist da so ein bisschen ein Grüppel. Ich habe dann nicht genau gewusst, wie einordnen, sind es vielleicht eben Alkoholiker oder, ja, wir sind ja dann auch näher angegangen, und dann habe ich schon gemerkt, das ist ein bisschen aufgeladen, die Stimmung. Das hat ja dann auch unser Kameramann noch gesagt, dass, glaube ich, irgendwie jemand schlussendlich noch versucht hätte, ihm die Kamera wegzunehmen. Das ist wahrscheinlich einfach das grosse Problem. Und dort, ist es auch wirklich beeinträchtigend für die Leute aus dem Quartier, für das Gewerbe. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum das jetzt so medienwirksam quasi wahrgenommen worden ist. Dass da irgendwie etwas kippt ist, sozusagen. Und eben zu deiner Frage, ja, Crack macht aggressiv. Es ist etwas, so ein Gemisch aus Kokain und Wachpulver. Und es ist anscheinend sehr, sehr günstig. Und man kommt es überall über. Also das, was ich mir so sagen lasse. Und ja, das hat dazu geführt, dass das einfach so jetzt wie sich können etablieren.
Also ein höherer Beschaffungsstress in dem Fall.
Ja, auch. Ich glaube, das ist, glaube ich.
Wie intensiv hast du mit so Leuten zu tun, die diese Suchterkrankung haben?
Also ich habe generell jeden Tag zu tun mit Leuten, die eine Suchterkrankung haben. Das sind ganz unterschiedliche und das sind auch Leute, die unterschiedliche Drogen nehmen, der Crack oder Beiset oder Reissen, Knallen, das ist ganz unterschiedlich, Alkoholiker. Von dem her ist das für mich schon etwas, was ich kenne. Und vielleicht nochmal zum Zurückkommen. Ich, mhm. Es war wirklich so in dem Morgen, mhm. die Ruhe und wo man das Gefühl hat, ja, es ist doch ein schöner Platz und es hat doch für jeden einen Platz dort. Mhm, und man genau. kann sich auch wohlfühlen ja. und auch mal eine Familie kann durchlaufen. Und das ist auch etwas, was ich eben neu gemerkt habe. Ich habe den Bäckeranlage auch so gekannt, oder? Man kann durch und mhm. trifft mal einen Obdachlosen oder einen Alki genau. und kann noch ein Wort wechseln nach dem oder ist schlecht drauf, dann lass ihn einfach auch, aber es hat sich gut vertreibt. Und dann hat es immer einzelne so Tage gegeben oder vermehrten Tage, wo dann wirklich selber ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen habe, obwohl ich das ja kenne, den Umgang mit diesen Leuten. Und dachte, ja, also jetzt will ich nicht mit meinem Kind da durchlaufen. Mhm. Und bin also auch selber nicht wohl. Und eine ganz schwierige Atmosphäre. Und man merkt, ja, jetzt ist ein Deal rum, oder jetzt ist Stoff rum, ein Beschaffungsdruck ist da. Und dann ist man nicht gern gesehen. Dann wenn die Leute, dass man weggeht, weil es geht ums Geschäft jetzt für sie, es geht um mehr, oder? Und dann, ja, merkt man schon die Aggressivität, oder die, ja, man kommt dann schon ein bisschen Angst über und ist dann sehr vorsichtig, oder? Und dass man das thematisiert und angeht, ich glaube schon, das war wichtig, glaube ich, schon, als das die Medien aufgenommen haben. Und dass die Leute eben auch einen Ort haben, wo sie können in einem geschützten Rahmen konsumieren können. Ich meine, die Aggressivität ist ja dann gleich genommen. Sie ist dann einfach nicht so öffentlich. Und es
wäre sie ist dann bei euch, oder?
Bei uns oder im K&A, wo man jetzt wieder aufgemacht hat. Dann müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn wir einfach sagen, ja, jetzt haben wir sie versorgt, das Problem ist gelöst, das gibt es nicht mehr, dann ist es auch ein bisschen Augenwischerei, oder? Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja. Von dem her ist es verrückt, dass das zuerst wieder so auf einem Park sichtbar werden müssen, was eigentlich Alltag ist für ganz viele, die in diesem Bereich arbeiten.
Und wie gehst du, wie geht ihr damit um? Eben, ihr vom Cyberwerk habt ja ganz viele Orte, wo Leute sind, ja, wo zum Teil sogar nie nicht anders Unterschlupf findet. Auch im Fussbus zum Beispiel, wo jetzt ja die Saison wahrscheinlich wieder anfängt oder schon angefangen hat. Kommen ja Leute, die irgendwie aus städtischen Notschlafstellen raus Hausverbot haben dort. Wie gehen die mit dem Aggressionspotenzial um? Also es sind ja auch viele Leute auf engem Raum. Mhm. Das stellen wir unglaublich schwierig vor.
Ja.
Nicht so?
Nein. Also die Fussbus-Saison fängt jetzt an, am 15. November ist die Eröffnung. Und freut euch sehr drauf. Das ist eine tolle Sache. Und viel von der Arbeit im Fussbus wird ja auch durch Freiwillige unterstützt. Und da sind wir immer wieder froh, wenn sich dann auch Leute melden, die Freiwilligendienst machen. Und dann wäre ja nicht möglich, wenn das so ein Aggressionspotenzial rum wäre. Mhm. Dass man würde sagen, nein, man kann das nicht mit Freiwilligen machen. Dann müssen wir professionelle Security und weiss ich was alles. Aber das brauchen wir nicht. Weil ich finde schon, wenn wir... Und das haben wir vielleicht auch Ernst Sieber zu verdanken, unserem Gründer, der die Menschen einfach gern gehabt hat, angenommen hat, sie ernst genommen hat in ihrer Not. Und wenn sie das spüren, du bist willkommen, du darfst kommen. Jeder hat einmal einen schlechten Tag, wir dürfen einmal ausrufen, dann bist jetzt du nicht gerade abgeschrieben bei mir. Das kennen wir, etwas Menschliches. Man muss einfach auch ein bisschen Grenzen haben, oder? Aber da, wenn wir die Atmosphäre herkriegen, und die haben wir bis jetzt immer herkriegt, dann ist es wirklich immer eine wunderschöne und ganz tolle Atmosphäre in dem Fussbus. Weil es sind schlaue Leute, gescheite Leute, wir haben gute Gesprächspartner. Und wir haben ja schauen, dass es keine Dealereien oder so Sachen im Fussbus oben gibt. Aber das sind suchtbetroffene Leute, die unheimlich und unwahrscheinlich spannende Persönlichkeiten sind. Und da ja, was soll ich sagen? Ich wollte fast sagen, lohnt sich mal vorbeizukommen, aber das kann man natürlich nicht, weil sie sind nicht ausgestellt.
Ich war schon ein paar Mal da und habe das auch irgendwie darüber geschrieben und das würde ich jetzt auch total unterschreiben. Also es hat, wie es eint hat mit dem anderen so gar nichts zu tun. Also ich habe dort jetzt auch nie eigentlich eine aggressive Stimmung erlebt, eigentlich ganz im Gegenteil. Mhm. Klar gibt es dort auch mal irgendwelche Auseinandersetzungen, aber ich glaube, es ist dort von der Atmosphäre her immer sehr, sehr, sehr angenehm und sehr heimelig schon fast. Mhm. Und ich weiss noch, das war 2002, gewesen, wo der Busbus eröffnet wurde und dort habe ich auch den Ernst Siebel kennengelernt. Ich war völlig fasziniert von ihm und einfach von seinem Engagement und von dieser Menschlichkeit. Und ich denke, ja, das ist eben, auf der einen Seite haben wir das, was über die ganzen Jahre gewachsen ist, und aber jetzt eben mit dieser Bäckeranlage und dieser Berichterstattung ist wie so ein neuer Aspekt reingekommen. Und ich weiss jetzt nicht, die Leute zum Beispiel, die dort Crack konsumieren, werden die jetzt auch willkommen in so einer Institution wie im Fussbus? Wohl eher nicht, weil dort sind ja, glaube ich, auch eher Leute, die in der Stadt Zürich gemeldet sind, oder? Also was macht man mit solchen, sage ich jetzt mal, ja, eben Leute, die dort die Art von Konsum praktizieren, die dann so negativ auffallen, weißt?
Ja, also wichtig ist uns, wir weisen niemanden ab. Also ja. Das ist bei uns immer so gewesen, es wird niemand abgewiesen, aber wir sind im Gespräch natürlich auch mit städtischen Institutionen und wenn jemand das Anrecht hat in der Notschlafstelle von der Stadt Zürich, dann ist schon die Diskussion, muss er im Fussbus sein und den Platz belegen für jemanden, wo nie nicht unterkommt. Aber wenn wir Platz haben, dann wird niemand abgewiesen, sondern wir wollen ja gerade und sagen, hey, wir gehören zusammen, du gehörst dazu, du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht irgendwo, weiss ich wie, aufführen, damit du gesehen wirst, gehört wirst, sondern du bist willkommen bei uns. Und nur schon das Gefühl zu haben, eben, wie du gesagt hast, es ist heimelig, du bist willkommen, du bist auch gern gehabt, egal woher du kommst, egal was du gemacht hast, das macht schon ganz, ganz viel aus. Dass es ein Ort ist, wo auch vielen kann, finde ich, fast ein bisschen heilig passieren. Und wenn wir es dann auch schaffen, und das ist jede Saison neu die Herausforderung, dass die Leute sich selber dort im Fussbus regulieren. Dass sie füreinander schauen, wenn jemand das Tief hat, das Reissen hat und sagt, du bist nicht allein, wir sind da, wir helfen dir. Oder es ist nicht jemand von der Seelsorge oben oder der Hüttenwart oben, der mit unterstützt. Da viele haben, finde ich, schon wieder einmal einen Ort gefunden, wo sie einfach sein können. Sie können am Tisch hocken mit anderen Leuten, können essen, Tischgemeinschaft haben, miteinander im Austausch sein und nicht einfach irgendwo versorgt, versteckt irgendwo in einem Gebüsch oder unter einer Brücke oder auf einem Bänkchen und allein. Mhm. Und alle schauen weg oder sagen, ah, das ist jetzt einer von diesen Schwierigen, oder? Das ist jetzt einer, schnell, kommt dann mit, oder müssen wir die Polizei anrufen und gehört gar nicht dazu, sondern nein, sie gehören zu uns. Und das wollen wir.
Mhm. Du hast ein grosses Wort gebraucht, jetzt da so auf dem Vorbeiweg, heilig. Mhm. Für das, was deine Arbeit ist mit Suchtkranken, die wahrscheinlich quasi medizinisch oder so ein Leben lang suchtkrank bleiben. Was ist denn für dich heilig?
Hm. Ja, jetzt fragst du mich etwas. Ja, du, weißt du, natürlich wünscht man sich, man könnte irgendwie mit dem Finger schleppen und alles wäre gut. Und man erlebt es so selten. Und ist man in der Gefahr aufzugeben, dann sagen, es ist dann eh nicht möglich. Und doch, wenn man es schafft, einfach Schritt für Schritt, eins ums andere ein bisschen anzugehen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wenn dann die Heilung, gibt es dich noch einmal, dass man kann sagen, jetzt ist sie vollkommen, weiss es nicht, jetzt ist alles gut. Weil, das ist ein grosses Wort, du hast schon recht. Aber ich merke schon, gerade bei unseren Leuten, oder wenn jemand mal obdachlos ist, dann hat er vieles verloren. Von vielen müssen Abschied nehmen. Und manchmal auch unfreiwillig Abschied nehmen. Und ich spüre schon oft eine grosse Trauer da bei den Leuten. Und merke auch als Seelsorger, dass eine Trauer oft auch mal lähmt und nicht mit deiner Kraft bist, nicht mit deiner Handlungskompetenz, du bist erschlagen und Und wenn die Trauerarbeit nicht wirklich vorangehen kann, dann vegetiert man so dahin. Und ich habe schon den Eindruck, wenn wir es schaffen, dass sie auch mal können, über das, was sie verloren haben, trauern, auch mal können brüllen darüber, auch mal können ausrufen darüber, einfach der Trauerprozess kann in Gang kommen, damit sie wieder in die Handlungskraft kommen. Dann sind wir auf einem guten Weg, dass sie können auch wieder selber für sich schauen können, wenn sie selber können Kraft hat, und sagen, ich habe mich Sorgen, ich kann mal neu anrufen, ich bin nicht so wie gelähmt, nicht so wie erschlagen. Und vielleicht darf man sagen, ich komme noch in den Heilungsprozess rein. Ja.
Mhm. Welche Rolle spielt da der Glaube als Ressource? Also eben, wenn ich, du hast das im Emblem ja auf deinem Hoodie, den du heute anhast, vom Pfarrer Sieber, den ich auch durfte kennenlernen. Und er hat sehr grosse Offenheit gehabt, hat aber auch eine tiefste und sehr schöne und ich glaube auch ansteckende Frömmigkeit gehabt. Ist das eine Ressource, wo du darauf zurückgreifst, ganz bewusst in diesen Gesprächen, oder wartest, was dir entgegenkommt?
Ja, beides.
Also was heisst das konkret?
Ja, also ich schöpfe schon viel Kraft aus dem Glauben, das darf ich so sagen. Und dass ich so die Kraftquelle von Christus mal so entdeckt habe und für mich können anwenden konnte, ist es schon etwas oder Kraftquelle. Ich würde vielleicht mehr sagen, es ist so ein Liebesfluss, den du plötzlich in dir drin hast, dass du Menschen gerne bekommst. Und in dieser Menschenliebe, jemand anderem zu begegnen, das ist schon etwas, wo man denkt, das ist etwas Übernatürliches. Weil man hat das Gefühl, die Not ist so gross, wir haben so viel, das kannst du gar nicht alles bewältigen und das ist menschlich gesehen auch nicht möglich. Und gleich, ich darf mit dem gütigen Gott verbunden zu wissen, der einem unendlich liebt. Und die Liebe gilt mir. Und ich werde nicht ärmer, wenn ich sie teile, sondern eher noch beschenkter. Das ist eine grosse Gnade und eine grosse Ressource. Wo ich finde, das lohnt sich. Aber es gibt viele, die natürlich frustriert sind über Glauben. Oder fragen, warum lässt das Gott zu? Und all die schwierigen Fragen, die ich auch keine Antworten habe, an mich. Oder? Ich merke aber doch, dass sehr viele offen sind, einmal über Gott zu reden. Wir haben das ja auch hier im Bäckeranlag gesehen. Gell? Die kommen stimmt. Sehr gerne, dass sie sagen, willst du mich segnen, betest mit mir, hast du mir ein gutes Wort? Und da sind wir natürlich jederzeit sehr gerne bereit. Aber ich habe immer so den Eindruck gehabt bei mir, also evangelisieren ist für mich so ein Wort von ich lebe es. Und wenn jemand dann nachfragt, dann sage ich es auch. Aber ich will lieber evangelisieren und kein Wort brauchen, dass man es merkt. Und wenn das geschieht, dann ja, werden die Leute neugierig, gewunderig und man kann darüber auch reden. Unverkrampft, ganz unten, mit einer riesen Offenheit. Oder?
Mhm. Und wenn man zurück, du hast gesagt, der einzelne Mensch gesehen, passiert es auch manchmal, dass du das Gefühl hast, durch die Erkrankung, durch die Drogen, wo ja häufig Leute nicht mehr wirklich bei sich selber sind, dringst du gar nicht durch zum Mensch. Also wie gehst du mit dem um? Also wenn du spürst, da ist irgendwie wie etwas zwischen dir.
Mhm. So in einer Scheibe. Ja. Ich habe das manchmal auch. Ja, ich habe das manchmal auch. Und gleich merke ich immer wieder, dass die Leute schon sehr sensibel sind. Und sie manchmal auch. Es ist schwierig, wir haben nicht so die Worte, um das zu erklären. Aber also, ich denke manchmal so auf einer Metaebene oder feinstofflich sich gleich merken, der Seelsorger spricht etwas an in meinem Leben, wo jetzt nicht mit diesen Worten angesprochen wird, wo man redet. Das ist ein bisschen kompliziert. Also manchmal rede ich einfach ganz normal mit jemandem, der berauscht ist. aber unterschwellig, wie soll ich sagen, in einer anderen Ebene finden wir eine Seelenbegegnung, eine Herzensbegegnung, wo irgendeine Kraft fließt, wo sie sehr wohl sehr oft sehr angesprochen sind. Manchmal schaut man sich auch nur in die Augen, man hat viel mehr. Und dass jemand gar nicht mehr empfänglich war auf das, wirklich, das habe ich noch ganz selten erlebt. Aber dass sie nicht wollen, dass man kommt und sie anpredigt oder kommt und ihnen der Moralapostel oder sagt, wie sie das Leben in den Griff bekommen, da habe ich auch nicht so gerne, wenn jemand so kommt. Und das haben sie, da gibt es Abwehr. Aber wenn sie die Menschenliebe und das Angenommensein von einem spüren, dann kommt allermeistens etwas über. Allermeistens. Darum muss ich auch nicht Angst haben vor den Leuten. Natürlich, wenn es in so einer Situation ist, wo es so geballt ist und man merkt, oh, die Situation, dann geht das nicht, dann muss man sich ein bisschen zurückziehen und selber schützen. Aber das ist jetzt eigentlich im Fußbus oder bei uns in der Anlaufstelle selten. Gerade in der Seelsorge, da merken wir eine grosse Offenheit, dass die Menschen wollen auch vom Herzen her berührt werden. Sie wollen ein gutes Wort haben, nicht nur den Kopf erreicht, sondern auch das Herz, auch die Seele. Und das ist für mich mehr immer die Herausforderung, dass in diesen Mengen der Leute sich wieder so fokussieren kann, auf den Moment, auf das Gegenüber, sich verbunden zu wissen und dann das richtige Wort finden. Das ist die Kunst des Seelsorgers.
Gibt es einen Moment, wo du am Verzweifeln bist? Also ich stelle mir vor, eben Suchtkrankheiten sind ja häufig verlaufen so, dass man das Gefühl hat, es ist heilig möglich, es geht zwei Schritte vorwärts und dann geht man wieder um. Und dann hilft man wieder auf und dann geht er wieder um.
Dann hilft man wieder auf.
Ist es so einfach?
Ja, natürlich nicht, aber aufgeben kann man immer. Kunst ist dran zu bleiben.
Und wie lernt man die Kunst?
Ja, gute Frage. Also ich denke schon, dass man also Verbundenheit mit der Liebeskraft von Christus, die hilft einem schon. Oder ich sage jetzt, hilft mir. Da kann ich wirklich so sagen. Und ich mache es ja nicht für ihn, also für Christus. Wenn schon mit ihm. Sicher nicht für irgendetwas. Aber und sich sicher auch immer wieder rauszunehmen und schauen, dass man bei Kräften bleibt, Kraftorte haben, wissen, wie kann ich mich wieder stärken, Hoffnung danken. Das sind so Skills, die man muss lernen. Das ist schon so. Da habe ich auch meine Plätze in Zürich, wo ich weiss, da kann ich her, da kann ich zur Ruhe kommen. Das ist jetzt nicht immer im Büro, aber ich muss mich manchmal bewusst aus der Not rausnehmen, weil ich finde, die Not darf nicht immer nur der Treiber sein, sondern ich muss mich manchmal rausnehmen und sagen so, ich muss mich wieder spüren, ich muss mich wieder mit Gott, mit mir in Verbindung kommen und dann von Neuem rein. Und dann habe ich auch eine Auswirkung. Und sonst bin ich nur im Hamsterrad und Säckel. Dann geht es nicht.
Genau. Das brauchen wir alle.
Ja, ja, genau. Und das muss man ein bisschen spüren, muss man ein bisschen lernen, was es dann ist. Oder manchmal ist es auch, wenn ich Musik hören kann, manchmal ein gutes Buch lesen oder mit jemandem einen Kaffee trinken, der einem gut tut und mir redet. Und was auch immer, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja.
So, wegen der Schluss wird die zurückkommen, dort, wo wir angefangen haben, die Becki-Anlage. Du hast gesagt, das ist ein labiles Gleichgewicht. Mhm. Wenn man merkt, da kommt etwas aus dem Gleichgewicht, was kann man eigentlich machen? Außer zu schauen, dass die eben an den Ort verschwindet, wo die Gesellschaft nicht sieht. Was kann man machen?
Ich glaube, die Gefahr ist schon immer ein bisschen da, dass es aus dem Gleichgewicht kommt. Und wenn man, denke ich, nicht das Gefühl hat, man ist der Einzige und ich muss es allein lösen, sondern ich finde, es ist jetzt noch gut gelaufen, dass man zusammensteht und gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Das habe ich eigentlich noch einen ganz guten Weg gefunden. Ich finde, da hat die Stadt ganz gut gemacht, auch mit der Polizei. Oder hat sie jetzt auch noch, hat er dann können die das Kahn da auftun, dass wir auch, dass sie auch uns mit einbezogen haben oder verschiedene Player, die mit diesen Leuten
K&A heisst für die, die nicht Insider sind.
Kontakt- und Anlaufstelle, also ja. Die Konsumräume. Ja.
Die ist jetzt, das ist eigentlich eine Massnahme gewesen, die die Stadt jetzt ergriffen hat, ja, aufgrund von dieser Berichterstattung. Mhm. Dass man gesagt hat, man macht den Raum wieder auf. Mhm. Und hat das jetzt bereits schon wieder eine Entlastung gebracht? Beobachtest du das?
Also ich finde schon, es hat eine Entlastung gebracht. Aber ich denke, wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist nicht nur jetzt die eine Massnahme, die das alles gebracht hat. Ich glaube, es ist durch das, dass wir da waren, dass die ZIP dort war, dass die Polizei regelmässig dort war, wirklich durchgegriffen hat, dass man darüber geredet hat, dass man versucht hat, gemeinsam Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist gemeinsam, hat man das frühzeitig oder schon gerade nur rechtzeitig können angehen. Ich glaube, wenn wir miteinander unterwegs bleiben, und das zum Thema machen und immer wieder mit offenen Augen schauen, wo es etwas kann, oder wo es eine Not hat, einen Brennpunkt hat, dann ist schon mal ein grosser Teil, wo hilft. Oder?
Durchgegriffen, das heisst, es braucht schon aus deiner Sicht einen Teil Repression, das werden gegenüber einem Dealen. Oder ja, was heisst durchgegriffen?
Ja, ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, es braucht es halt manchmal schon. Manchmal ja, kann man einfach mit Liebe schauen und herstehen und sagen, wir haben uns alle gern, länger das manchmal einfach gleich nicht. Das haben wir jetzt auch gemerkt, wie eben, man merkt, jetzt ist nicht nur eine Person aggressiv, es ist eine ganze Gruppe, oder das schlägt über auf einen Park, man fühlt sich nicht mehr wohl. Und man kann es manchmal dann auch nicht genau ordnen, wo kommt es her. Und dann denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man gut her schauen, auch mit Leuten, die Handlungskompetenzen haben und können durchgreifen und die Faktoren können je nachdem auch angehen. Also von dem her finde ich arbeite gerne mit der Polizei zusammen. Wir brauchen sie Gott sei Dank nicht so viel, aber ich bin sehr dankbar, wenn etwas ist und sich zwei Tore kriegen und man bringt es nicht auseinander irgendwo, dass man dann anrufen kann und sie helfen. Also, sind wir sehr froh.
Mhm. Sandra, zum Schluss, was ist deine nächste Reportage?
Ja, ich habe jetzt gerade gelesen bei euch auf der Webseite, dass so regelmässig auch Spielnachmittage jetzt stattgefunden haben. Gerade auch als Reaktion, dass man gesagt hat, okay, wir möchten irgendwie auch zeigen, dass die Weckeranlage gut funktioniert. Und dass man so Grillnachmittage gemacht hat, eben, also von der
Sozialarbeit so aus.
Ja, jetzt im Moment gerade nicht, aber ich denke, dranbleiben, auf jeden Fall, schauen, wie sich das entwickelt und immer wieder am Thema in der einen oder anderen Form. Ja, da werden wir sicher wieder Grund haben, zum
da kommt schon eine Idee.
Ja, eine Idee. Es ist natürlich es ist das, was du gesagt hast. Und du hast gesagt, nicht so die Saison, es gibt ja auch andere Sachen. So eine Initiative, eben bei dieser Selbstregulierung, wo eine Gruppe jetzt gesagt hat, wir machen ein Schachturnier. Und das ist natürlich höchst spannend, dass sie das sagen, hey, wir müssen, können andere Wege gehen, wir spielen Schach gegeneinander. Und dass das eine Initiative war von unseren Freunden auf der Gasse selber, die Schachturnier zu organisieren, finde ich grossartig.
Darüber würde ich gerne schreiben.
Sehr gut. Dann lesen wir wieder im Reformiert. Wir werden deinen Artikel sicher auch verlinken in den Shownotes. Vielen Dank, Andreas, dass du da gewesen bist, bei uns am Stammtisch, dass du uns deine Einschätzung gegeben hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Arbeit. Und weiterhin alles Gute und viel Kraft.
Danke
für deine wichtige Arbeit.
Danke.
Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei am Stammtisch und wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.